Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem 2. Kapitel. Ja, ihr wart tot, aufgrund eurer Verfehlung und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt. Des Herrschers, der das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen, denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unseren irdischen Gesinnungen kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Das ist der erste Teil der Predigt. Ich habe den Text ein bisschen aufgeteilt, weil ich letzte Woche das Gefühl hatte, dass das am Stück ganz schön lang war. Und trotzdem will ich drei Gedanken dazu geben. Und der erste Gedanke ist etwas, was uns vielleicht ins Auge springt, was wir vielleicht aber auch gar nicht so lesen, weil es gar nicht mehr unserer Weltvorstellung entspricht. Unsichtbare Mächte. Stellt euch das mal vor. Es gibt eine unsichtbare Welt. Eine Welt, die wir nicht mit unseren eigenen Augen wahrnehmen und sehen können. Und in dieser unsichtbaren Welt leben Wesen, die einen sehr großen Einfluss auf unser Leben haben. Sie sind in unserer Welt, in der wir leben, die, von der wir denken, dass sie uns gehört. Sie sind um uns herum, überall. Hier in dieser Luft, hier bei uns, in dieser Kirche. Sie sind sogar auf uns. Sie berühren uns, sie sind in uns. Und sie beeinflussen unser Leben. Ohne manche von diesen Wesen können wir gar nicht wirklich leben. Andere können uns in kürzester Zeit töten. Sie haben eine so große Macht, dass sie Menschen in Angst und Schrecken versetzen können. Sie können ganze Landstriche prägen. Sie können Regierungen stürzen. Viele Leute glauben an sie und haben ihr Leben so ausgerichtet, dass sie den negativen Einfluss dieser Wesen möglichst minimieren. Andere hingegen halten diese unsichtbaren Wesen für Trugbilder, für einen Wahn, für eine Fehlinterpretation dieser Welt, die versucht, Ereignisse in dieser Welt zu erklären, deren Ursache wir nicht sichtbar sehen können. Oder für einen Versuch, mit der Macht dieser Wesen andere Menschen einzuschüchtern und zu manipulieren. Ich rede von der Welt der Viren und Bakterien. Ja, ihr hattet jetzt schon Angst, dass ich ins Okkulte abgleite, ne? Aber Viren und Bakterien sind allgegenwärtig. In einem Buch habe ich mal einen Gedanken gelesen, der, wenn ich den näher nachdenke, mich wirklich schaudern lässt. Aber überlegt mal, die Luft, die ihr jetzt gerade einatmet, war schon heute in irgendeines jemanden Lunge. Ist das nicht gruselig? Zeigt das nicht, wie eng wir verwoben sind und wie wir gar nicht aus der Macht dieser Wesen heraustreten können? Und als es diesen Umschwung gab in der Medizin, wo man auf einmal Geräte hatte, mit denen man diese Wesen erkennen konnte, war es für die Menschheit schwer zu begreifen, dass es wirklich wahr ist. Und dass wirklich einzellige Wesen, die kein Hirn besitzen, die keine Strategie besitzen, so eine Macht über Menschen haben können. Und mittlerweile ist in unsere Kultur, in unser Denken ein gewisses Maß von Hygiene, hoffentlich, hineingeraten, über die wir gar nicht mal nachdenken, sondern die für uns selbstverständlich ist. Wer von euch hat ein Stück Seife zu Hause? Ich vermute, es werden nicht viele sein, die sagen, nee, ist mir gerade ausgegangen. Das gehört bei uns dazu. Das ist selbstverständlich. Da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Über gewisse Hygienesachen. So wie das Wissen um Viren und Bakterien und die Macht, die Viren und Bakterien über unser Leben haben können. Und so wie das Wissen und unser Leben und auch unter Umständen unsere Arbeitsbereiche prägen kann. Gerade Leute, die mit vielen Leuten zu tun haben, die müssen viel ganz anders darauf achten. So war die Welt der Menschen damals, an die der Epheserbrief geschrieben ist, geprägt von diesem Wissen, dass es übernatürliche Wesen gibt, die überall herumschwirren und die alles in deinem Leben prägen und die du immer beachten musst, genauso wie wir beachten müssen, ob wir so einem verschnieften Menschen wirklich die Hand geben und lieber zurückzucken. So sind die Leute damals zurückgezuckt, wenn sie das Gefühl hatten, da ist irgendwas Okkultes, irgendwas Geistiges, Dämonisches, Spirituelles im Anzug. Und genauso wie wir vielleicht im Herbst Angst haben, dass die Grippe uns auch erwischt, wenn wir überall mitkriegen, in Freiburg gibt's wieder Grippe, genauso haben die Leute damals Angst gehabt. Und wenn ihr euch zum Beispiel, falls ihr humanistische Bildung habt, euch erinnern könnt an die Bilder von den griechischen Göttern oder so, das sind ja auch Wesen, mit denen du nicht wirklich Kontakt haben willst. Zeus hat die Mutter von Romulus und Remus vergewaltigt. Und dann kamen Romulus und Remus dabei raus. Ich meine, will man so einem Vatergott begegnen, der hübsche Menschenfrauen vergewaltigt? Und wenn man guckt in diesen ganzen griechischen Olymp, wie die Götter miteinander umgehen, wie zänkisch sie sind, wie kleinkariert sind, wie sie aus irgendwelchen Intrigen einfach noch das Leben von Menschen mit in die Katastrophe reißen, das ist das Bild des antiken Menschen von wie die Welt funktioniert. Diese geistige Welt durchdringt alles. Und du kannst nichts machen, ohne dass da irgendwas ist. Du kannst nicht Fleisch kaufen, ohne dass du überlegen musst, ob du das Fleisch, was für diesen Gott geopfert ist, kaufst oder ob du das Fleisch kaufst, was für jenen Gott geopfert ist. Und vielleicht nochmal ein kleines Gebet drüber sprechen oder nochmal nachfragen. Irgendwelche Geschäfte, irgendwelche Banküberweisungen, erstmal überlegen, sind die Götter mir wohlgesonnen? Die Athener hatten sogar einen Tempel für den Gott, den sie noch nicht verehren, weil sie sich gedacht haben, wenn es unter den Hunderten von Göttern einen gibt, den wir noch übersehen haben, wie sauer könnte der auf uns sein? Also bauen wir zur Vorsicht lieber nochmal einen Tempel für den und verehren den irgendwie, damit wir ja nicht in Schwierigkeiten geraten. Und in diesem Denken funktioniert der Epheserbrief, wenn es dann heißt, ihr wart unter dem Einfluss und der Macht dieses Herrschers der Lüfte. Und für den antiken Menschen sind alle diese Geister und Wesen real gewesen. Götter, Dämonen, Geister, die Seelen der Verstorbenen, die Seelen deiner Verwandtschaft. Deine Schwiegermutter stirbt und spukt hinter dir her. Das ist nicht witzig, das ist unter Umständen schlimm, schwierig. Wie besänftige ich die? Wo immer ich hinziehe, sie wird mitkommen. Ich werde es nie loswerden. Es wird sich mein ganzes Leben lang verfolgen. Und in diesem Chaos und in dieser umfassenden Machtfülle von Wesen, die in das Leben der Menschen hinein handelten, stellt sich doch die Frage, gibt es eine Möglichkeit, davon frei zu werden und frei durchzuatmen und das Gefühl zu haben, ich habe Verantwortung für mein Leben und mein Leben wird nicht von Tausenden von komischen Kräften manipuliert? Wie kann ich dem Anspruch all dieser Geister auf mein Leben, diese Macht, die einfach in mein Leben hereinspielt, wie kann ich die abwehren, wie kann ich die loswerden? Und in diesem Kontext hinein sagt der Brief an die Epheser, und das ist jetzt der nächste Teil des Textes, aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das hat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben, denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt das ganz unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Das heißt, der Epheserbrief sagt an dieser Stelle, wir müssen nicht uns all diesen Mächten ausgeliefert fühlen, sondern Gott hat alles getan, um euch zu befreien. Ihr könnt euch auf den einen Gott konzentrieren, der euch von ganzem Herzen liebt und der nicht irgendwelche komischen Rachegedanken hat, der nicht irgendwelche Inzestspiele mit euch durchführen will, sondern der euch wohlgesonnen ist. Und der euch so wohlgesonnen ist, dass ihr nicht erstmal Massen von Opfern und Spezialtempel und alles aufbauen müsst, damit er vielleicht euch mal positiv anguckt, sondern er hat von sich aus seiner Liebe heraus, einen Schritt auf euch zugetan. Und die Schuld, die ihr bei ihm habt, hat er nicht verzinst und auf eine ganz lange Abzahlbank geschoben, sondern hat er selber bezahlt. Das ist die Botschaft des Epheserbriefes. Ihr seid frei. Ihr müsst nicht mehr all diesen Wesen dienen. Es gibt den einen Gott, der euch von ganzem Herzen liebt und der alles für euch tut. Und ihr könnt einfach so zu ihm kommen. Ihr müsst nicht noch irgendwelche alten Schulden bezahlen. Alles ist geklärt. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Gedanken, was bedeutet das heute? Es gibt sicherlich einige unter euch und immer wieder Christen, die jetzt sagen, ja, genau so ist es, die ganze Welt ist voll von Geistern, Dämonen und übermächtigen Kräften und wir hier im Westen haben nur gar keine Ahnung mehr davon und wissen gar nicht, was da wirklich passiert. Und super, dass wir endlich mal so einen Text haben und jetzt muss man mal genau irgendwie gucken, wie das funktioniert. Jetzt gibt's vielleicht andere, die sagen, naja, okay, daran merkt man mal wieder, dass die Bibel doch schon relativ alt ist. 2000 Jahre, das ist kein Pappenspiel, da ist schon eine Menge passiert in der Zeit. Es wird Zeit, dass wir endlich mal irgendwie mit diesem ganzen abergläubischen Kram aufhören. Und mal gucken, was ist wirklich real. Und unter keinem Mikroskop der Welt sind irgendwelche Dämonen schon erschienen. Und selbst im CERN da in der Schweiz irgendwie ist bei irgendwelchen Durchflugaktionen kein Dämon zertrümmert worden. Ich würde sagen, eigentlich ist es vollkommen egal, ob wir uns Mächten ausliefern, von denen wir denken, dass sie Macht über uns haben und wir ihnen gehorchen müssen, die übernatürlich sind, oder ob es Mächte sind, denen wir uns ausliefern, die gar nicht übernatürlich sind, aber uns trotzdem so beherrschen. Denn sehen wir doch mal unser Leben heutzutage an. Sind wir wirklich frei oder sind wir nicht auch alle mehr oder weniger beherrscht von Dingen, wo wir niemals sagen würden, das sind Mächte, aber sie haben Macht über uns? Wie viel Macht hat der Gedanke über uns, was denken die anderen über mich? Wie viele Dinge in unserem Leben tun wir vielleicht nur, weil die anderen vielleicht denken könnten. Und mit den ganzen sozialen Netzwerken wird meiner Meinung nach dieser Effekt, was Leute denken, ja noch viel, viel stärker, weil die Gedanken, was Leute zu irgendwas haben, verbreiten sich ja noch viel, viel, viel schneller. Früher hat deine Freundin vielleicht einer anderen Freundin gesagt, das Kleid war aber komisch, was gestern auf der Hochzeit war. Heutzutage wird das gepostet und es lesen, wer weiß wie viele Leute. Zum Beispiel die Freundin, die das Kleid anhatte. Oder wie sehr sind wir ehrlich davon regiert, dass wir irgendeine Sache unbedingt haben müssen? Gibt es nicht Dinge, von denen wir denken, die muss ich unbedingt haben? Ob das technische Equipment sind, ob das ein Eigenheim ist, ob das eine geradere Nase ist, Massen von Leuten investieren, wer weiß wie viel Geld in Mühe, in Dinge, von denen sie denken, dass sie das brauchen. Oder zum Beispiel, wie wir aussehen müssen. Ey, wie viele Zeitungen gibt es, die sich nur damit beschäftigen, mit was man alles machen kann, um besser auszusehen? Und wie viel Zeit braucht die gesamte Menschheit jeden Morgen, um aus dem Haus gehen zu können? Jenseits der Hygiene, rein optisch. Und wie viele Tiere werden dafür gequält und wie viel Geld wird für Zeug ausgegeben, von dem man wissenschaftlich definitiv weiß, dass sie null Effekt haben? Aber es ist nicht Aberglaube, dass das benutzt wird. Oder das ist so ein Problem, was, glaube ich, Pfarrer und Pfarrerinnen schnell haben können, immer im Mittelpunkt stehen müssen. Immer wieder mal einmal in der Woche das Gefühl haben, alle hören mir zu. Was machen Menschen, um das zu haben? Und eine Sache, die ich voll nachvollziehen kann, die, glaube ich, aber auch nicht wirklich so gesund ist, diese Erwartung, dass wir immer glücklich sein müssen. Dass es tatsächlich dazugehört zum Leben, dass man immer glücklich sein muss. Und wenn man das nicht ist, hat man was falsch gemacht. Und das sind nur Beispiele. Ihr kennt vielleicht noch ganz andere. Das sind die Dinge, die mir eingefallen sind und wahrscheinlich eine ganze Reihe von denen spiegeln meine eigene Psyche wieder. Jesus will uns von diesem Zwang befreien. Und wenn wir sehen, wie Jesus lebt, macht er mit seinem Leben deutlich, dass es ihm egal ist, wie er aussieht. Es wird nirgendwo beschrieben, was Jesus für eine Nase hatte oder was für einen Körperbau er hatte. Habt ihr mal überlegt, warum? Weil das vollkommen irrelevant war. Ich meine, das hätte euch das nicht auch brennend interessiert, zu wissen, wie Jesus aussah? Er hätte doch mal wenigstens einer ein Bild von malen können. Wäre das stark, wenn wir sehen könnten, wie Jesus wirklich ausgesehen hat? Vielleicht war das einfach nicht relevant. Jesus war so massiv beeindruckend, da war es egal. Der hätte auch eine super krumme Nase und einen Pickel mitten drauf haben können. Das war vollkommen egal, wenn der was getan hat. Jesus hat deutlich gemacht, dass es egal ist, was andere von ihm denken, wenn man sich auf Gott ausrichtet. Er hat deutlich gemacht, dass man anders handeln kann und anders mit Menschen umgehen kann, als es allgemein üblich ist. An zig Stellen in der Bibel kommt das vor. Er hat sogar deutlich gemacht, dass das Zentrum des Lebens nicht sein muss, dass ich glücklich werde. Denn diese Zeit am Kreuz war definitiv nicht etwas, was glücklich macht. Damals wie heute ist das eine Botschaft für unser Leben, zu sagen, ich möchte frei werden, Jesus. Ich möchte frei davon werden, was andere über mich denken, was ich denke, was ich unbedingt schaffen muss. Ich habe mal so ein Gebet aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht so ein bisschen manchmal das, was mich beschäftigt. Gott, mein Leben wird regiert von der Sorge um die Zukunft. Ich mache mir Sorgen darüber, ob ich das alles immer so schaffe. Ob das alles immer so klappt, was ich mir vorgenommen habe oder was ich mir für meine Kinder wünsche. Und das macht mir viel Sorge und Mühe, aber eigentlich möchte ich doch sehen, dass meine Zukunft allein bei dir liegt. Nicht in diesen Prognosen, Bewertungen, Erwartungen, die mir von anderen Menschen gestellt werden, sondern ich würde gerne mein Leben nur dir, Gott, anvertrauen. Und ich würde gern nicht mehr auf all diese Stimmen hören, die mich kirre machen, weil ich merke, ich kann nicht all diesen Stimmen gehorchen und allen das geben, wie sie das erwarten. Sondern ich würde mich gern nur auf Gott konzentrieren. Nicht nur, weil es nur eine Stimme ist, sondern weil Gott mir positiv entgegentritt. Und ich würde mir wünschen, Gott, gib mir dieses Leben, was wirklich so frei ist. Und da muss ich zugeben, vergib mir auch Gott, wo ich Sklave von diesen Ansprüchen gewesen bin. und vielleicht auch doofe Sachen gemacht habe, einfach weil ich dachte, das muss jetzt so sein. Obwohl ich eigentlich weiß, dass es falsch war. Und sicherlich gibt es auch noch Dinge, von denen ich gar nicht wahrgenommen habe, dass ich von außen da beherrscht bin und nicht Gott als das Wichtigste sehe, sondern mich von außen steuern lasse. Der Schritt in dieses neue Weltbild war für die Menschen in Ephesus sicherlich ein riesiger Schritt. Und manchmal sind wir mit den Ansprüchen von außen so verwachsen, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie sehr das Teil von uns geworden ist, und wir halten es für Teil unserer eigenen Identität, unserer eigenen Persönlichkeit, weil es so selbstverständlich ist, weil es auch alle irgendwie so machen. Und unter Umständen kann es sein, um wirklich frei zu sein von diesen Ansprüchen, dass da ein längerer geistiger, also rein psychischer, mentaler Prozess nötig ist, dass wir uns von solchen Sachen und Ansprüchen abkoppeln und sagen, nein, das will ich nicht mehr, dass das für mich gilt. Ich muss nicht immer gewinnen oder immer der Erste sein. Oder ich bin nicht nur dann was wert, wenn ich gewonnen habe. Das ist gar nicht so einfach. Die Frage ist, wollen wir frei sein? Wollen wir dieses Wagnis eingehen, uns auf Gott zu verlassen und unser Vertrauen ganz allein auf Gott setzen? Da kann jemand sagen, das klingt jetzt gefährlich. Alles auf Gott setzen, das ist, klingt fast extremistisch, das ist manipulativ. Das ist, da fängt der religiöse Wahn an, wenn Leute anfangen zu sagen, ich höre nicht mehr um die Leute um mich herum, sondern ich höre auf Gott allein. Und sowas sollte man eigentlich gerade in der heutigen Zeit nicht predigen. Wir sehen ja, wie gefährlich das ist. Okay, das stimmt, da steckt eine Gefahr drin. Aber auf der anderen Seite sind wir tagtäglich so vielen Botschaften ausgeliefert, die auch mit größter Raffinesse von uns gewisse Dinge verlangen. Und es ist wirklich besser daran zu glauben, dass wenn ich mit dem neuen Volvo durch einsame Straßen in Schweden fahre, die Natur wirklich wieder so aussieht, wie sie früher war? Oder dass die Faltencreme wirklich schafft, dass ich wieder so wie früher bin? Oder dass diese Zigarette mich zu einer dynamischeren Person macht? Ihr wisst, was es alles so für Versprechungen gibt. Vielleicht ein gefährliches Versprechen, wo wir vielleicht noch gar nicht sehen, wie gefährlich es ist, dass wir unbedingt immer mehr Wachstum brauchen, obwohl wir doch sehen, dass die Erde eigentlich voll ist. Wir merken manchmal gar nicht, in was für Wahnvorstellungen des Marketings wir hängen. Aber es ist auch egal. Die Frage ist für euch, für dich, bist du frei? Ist dein Leben so, wie es sein sollte? Fühlst du dich wohl da drin? Sagst du, ja, so wie das ist, ist es richtig gut. Okay, dann bleib dabei. Aber wenn du dir denkst, ja, dieser Text rührt mich an, ich würde gerne etwas von dieser Freiheit haben, von dieser Freiheit Gottes. Ich würde gerne manche Mächte in meinem Leben loswerden und mich auf Gott konzentrieren, weil Gott mir viel wohler gesonnen ist als all diese Stimmen, die mir sagen, tu dies, tu das, tu jenes. Dann hab den Mut und mach diesen Schritt. Und ich möchte jetzt nochmal dieses Gebet sprechen und mache eine Pause an den Stellen, wo ihr vielleicht was ganz anderes denken würdet, eine ganz andere Sache einsetzen würdet. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dieses Gebet in Gedanken mitbeten. Gott, mein Leben wird so oft nicht von mir regiert, sondern von so vielen anderen Dingen, die mir wichtig sind und die mein Leben hineinreden. Ich möchte nicht mehr von diesen Dingen so beherrscht werden, sondern sehne mich danach, mein Leben auf dich auszurichten. Ich bitte dich, gib du mir dein Leben. Und vergib mir, wo ich mich zum Diener von Dingen gemacht habe, und befreie mich von diesen Ansprüchen. Ich möchte mich davon lossagen und möchte allein dir dienen. Und lass mich auch sehen, wo ich vielleicht noch gar nicht wahrnehme, dass ich Dinge in meinem Leben tue und mich verpflichtet fühle, Sachen zu tun, die nicht gut für mich oder andere sind, die mir einfach eingeredet sind. Gib mir deine Frieden und deine Freiheit. Amen. Tja, hat Gott so ein Gebet gehört? Würde Gott so ein Gebet hören? Das nächste Lied heißt, du sagst ja.